Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützung. Vielen Dank an Bike Leasing Service, Brompton Falträder, Ortlieb, Tuterrain, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb.
Uwe, heute ist das Thema Führung und wir starten mal direkt rein, weil wir wollen ja richtig gut ins Thema einführen. Also von daher, Thema Führung, ist nicht das Thema Führung in der Fahrradbranche ähnlich verpönt wie Verkaufen?
Naja, ich weiß nicht, wie es in der Fahrradbranche ist. Ich würde schon sagen, dass es im VSF bisher noch nicht gut etabliert ist, würde ich sagen. Und es ist auch in anderen Fahrradbetrieben, die ich kenne, nicht gut etabliert. Also sagen wir so, alles, was ich sehe, da würde ich dir zustimmen. Ob es die gesamte Fahrradbranche betrifft, weiß ich nicht.
Naja, es ist ja aber immer so eine Frage, gibt es überhaupt Führung da, wo man sich überall duzt, wo man überall zusammen Rad fährt und Bier trinkt und. Also von der Bundeswehr früher, da kannte ich das anders. Da war Zug drin, da war Führung.
Wenn das deine Form zu führen ist, dass es um starke Hierarchien geht, dann würde ich sagen, ist es tatsächlich in der Fahrradbranche, sind das in der Tendenz flache Hierarchien, auch gerade in den Fahrradläden flache Hierarchien. Natürlich nehmen die zu, je größer der Betrieb ist. Das ist, glaube ich, eine natürliche Sache.
Okay, Uwe, flachere Hierarchien als bei der Bundeswehr, wo die Dienstgrade klar sind, das ist mir schon bewusst. Aber ist nicht Führung wirklich auch super wichtig in der Fahrradbranche?
Also ich glaube, wir müssen das Verständnis von Führung aufklären. Dafür haben wir nachher auch eine Expertin eingeladen. Diese kann uns ja gerne mal was dazu erzählen. Aber ich glaube, Führung kann ja total hilfreich und sinnvoll und richtig sein, wenn man es richtig macht und wenn man es gelernt hat und wenn man sich damit beschäftigt hat. Es gibt nur wenige Menschen, die das aus sich heraus können und gut können, und dann ist es auch nicht hilfreich. Also gute Führung, ja, hast du völlig recht, das können wir alle gebrauchen.
Okay, da gehen wir ja ein bisschen näher drauf ein, und wenn ich jetzt die Position des Fachhändlers oder der Fachhändlerin wieder übernehmen, dann würde ich jetzt ja von diesem Podcast erwarten, dass ich noch irgendwie was an die Hand kriege, ein paar Skills an die Hand kriege. Was macht denn, oder was ist für dich, wo machst du das dran fest? Gibt es irgendeinen Punkt, wo du sagst, das wäre für mich so ein Punkt, da kann ich Führung oder Führungskompetenz oder daran kann ich Führung erkennen?
Vielleicht erstmal aufklären, woher wir kommen. Ja, vielleicht will ich das mal zu Beginn sagen. Ich komme ja aus dieser früheren Geschichte des VSF, nämlich der Selbstverwaltung. Und die Selbstverwaltung, da ging es ja explizit um flache Hierarchien beziehungsweise um gar keine Hierarchien. So. Und ich habe schon immer unterschieden, ob das zumindest in meinem Betrieb, ob jemand sich auch am Risiko beteiligt und damit Geld mit reinbringt, für Verantwortung übernimmt und so weiter. Und da war Mitsprache gewünscht und erwünscht und sowas. Und das meinte ich auch explizit und habe gesagt, irgendwie so, da möchte ich auch Partnerschaften suchen. Menschen, die sich beteiligen wollen. Aber alle, die das Risiko nicht mittragen, sollen nicht im gleichen Maße mitsprechen können. Da war ich schon immer relativ stark gegen diese Hierarchielosigkeit. So. Ne, also weil die Entscheidungen werden anders getroffen, wenn man Verantwortung trägt.
Aber das hätte mich jetzt mal, du warst ja schon zu der Zeit dabei und hast das ein bisschen erlebt. Das würde mich interessieren, so der innere Status, äußere Status. Aber das muss es doch gegeben haben in so einer Mannschaft. Das kann doch nicht sein, dass sich nicht einer hervorgetan hat, oder?
Naja, ich kann das jetzt aus meinem Betrieb nicht beantworten, weil dafür waren wir zu wenige. Aber ich kann das vielleicht für andere nur beobachtend sagen, dass das in jedem Betrieb unterschiedlich war. In manchen Betrieben gab es dann Wortführer, die waren dann dominanter oder waren, die hatten in der Regel die stärkeren Argumente oder waren lauter und haben sich dadurch durchgesetzt. Es gab natürlich auch die, die sich durchgesetzt haben, weil sie einfach das Risiko getragen haben und gesagt haben, am Ende entscheide doch ich. Und es gab aber auch Betriebe, wo dann die InhaberInnen gar nicht entschieden haben, sondern es immer einen Plenumsentschluss gab. Also hat man gemeinsam entschieden und die Mehrheit hat entschieden. Also es war dann eher praktisch die basisdemokratische Version der Entscheidung. Das gab es alles. Also in allen Facetten, in allen Blüten, die das Ganze hatte. Und alles hatte Stärken und Schwächen. Das will ich gleich dazu sagen. Ich will nicht behaupten, dass jede dieser Formen nur aus, also das wollen wir gar nicht, also das war eher ein schwaches Konstrukt, sondern alles hatte Stärken und Schwächen. Und ich finde, das Schlaueste ist eigentlich immer genau hinzugucken, was war daran besonders stark, wo können wir uns was abgucken.
Okay, aber wenn wir das jetzt mal im Rückblick betrachten, dann stelle ich fest, es gibt keine selbstverwaltenden Betriebe mehr. Selbst das Wort Selbstverwaltung ist mittlerweile so ein bisschen abgerutscht, hätte ich beinahe gesagt, nicht mehr so positiv besetzt, wie wir es gerne hätten vielleicht. Und trotzdem müssen wir ja, und da hast du ja recht, vielleicht aus der Zeit was mitnehmen. Also tatsächlich irgendwie was Positives mitnehmen. Und da würde ich ja mal sagen, das Zuhören war doch mit Sicherheit auch eine Geschichte, die damals extrem wichtig ist. Und das ist eine der Führungsskills, die ich immer wieder entdecke, sehr gut zuhören können.
Ja, also das meine ich als was Positives. Die Menschen, die doch an einer bestimmten Stelle arbeiten, also nehmen wir doch mal unser Lieblingsbeispiel Werkstatt. Du bist als Inhaber vielleicht gar nicht in der Werkstatt involviert, triffst aber Entscheidungen zum Thema Werkstatt. Selbstverständlich solltest du deine Mitarbeitenden dazu einladen, diese Entscheidungen mit zu bearbeiten oder das gemeinsam zu besprechen. Weil sonst triffst du eine einsame Entscheidung, die an der Praxis vorbeigeht. Und das willst du ja verhindern. Und die Zeit dafür aufzuwenden, deine Mitarbeitenden dazu anzuhören, das ist, glaube ich, genau das, was du tun solltest als Unternehmer oder als Führungskraft, weil sonst triffst du Fehlentscheidungen. Und das gilt es ja zu vermeiden.
Ich habe mal ein schönes, ich habe ein Buch gelesen. Also ich habe schon mehrere Bücher gelesen.
Sehr gut, du hast ein Buch gelesen. Ich habe auch übrigens ein Buch gelesen.
Eins meiner Lieblingsbücher. Und da ist ein sehr schönes Bild drin von einer Mannschaft, die sich durch den Dschungel arbeitet. Und das nehme ich immer mal wieder her, um auch bei der Führung oder auch bei, ja, um bei Unternehmensführung oder bei Führung im Allgemeinen so das ein bisschen zu veranschaulichen. Und ich finde das ganz gut, mal klar zu machen, es gibt eben die Leute mit der Machete, die den Dschungel freihauen. Und es muss aber auch irgendwie einen geben, der oben in der Palme sitzt und den sagt, wo man lang muss. Also weil sonst ist es halt blöd, wenn der unten auch mit der Machete im Dschungel steht, dann sieht der ja genauso wenig wie die anderen. Weißt du? So, und das ist so ein bisschen, das ist auch für mich das Bild der Führung. Also auch auf die Palme zu klettern und über den Tellerrand hinaus zu gucken, an der Strategie zu arbeiten, das ist, glaube ich, eine total wichtige Führungsaufgabe, damit das Team auch weiß, in welche Richtung wir arbeiten müssen.
Also ich hatte ja in meinem Leben, in meinem Arbeitsleben habe ich zwei Führungsseminare gemacht. Eins ging tatsächlich über 2 Jahre und da gehörte auch ein Training im Wald mal dazu. Da mussten wir als Team gemeinsam eine Aufgabe lösen.
Da bist du auf die Palme geklettert?
Das trifft total dein Bild. Nämlich es ging darum, als gesamtes Team über irgendwie ein Netz zu klettern, ohne den Boden zu berühren. Und das ging nur, indem man sich gegenseitig hilft. Und es gab natürlich die mit der Machete, die gesagt haben, ich weiß, wie es geht, ich gehe mal voran. Und dann ist relativ viel schiefgegangen und wir haben Zeit verloren, weil man nämlich dann wieder von vorne anfangen musste. Und es gab die darüber gegrübelt haben und übers Grübeln halt sozusagen gar nicht zu einer Entscheidung kamen und dann irgendwie leise hinten standen und nichts gesagt haben. Und das hat auch nicht geholfen. Also es ist natürlich die Kombination aus beiden, aus dem Nachdenken und aus dem Machen, aus dem gemeinsamen Zusammenspielen, Lösung finden und sowas. Und das war dann in dieser Übung total deutlich, dass nur vorangehen und sozusagen das Unterholz wegzuholzen, das hätte in dem Fall nicht geholfen. Das war kontraproduktiv. Und das haben die Leute dann auch erkannt, dass es also auch jemand gibt, der ein bisschen drüber nachdenkt, ob das der richtige Weg ist oder ob es nicht einen cleveren Weg gibt.
Ja, da wäre ich, genau, das Bild passt schon ganz gut, aber ich wäre so ein bisschen vorsichtig bei dem Clever und bei dem Nachdenken. Das würde ja irgendwie suggerieren, dass die unten nicht clever und nachdenken. Das will ich ja gar nicht damit sagen. Ich will nur sagen, dass einer eine andere Perspektive hat. Der eine, ob der cleverer ist oder mehr nachdenkt, will ich gar nicht damit, das will ich gar nicht dran festmachen, sondern ich will nur sagen, dadurch, dass er auf dem Baum sitzt, hat er einen anderen Blick als der unten steht.
Ich habe mal eine schöne Postkarte gefunden und auch dann verteilt an die richtige Stelle. Es gibt es gibt immer einen Weg, den ich sehe, und es gibt einen Weg, den du siehst. Und es gibt einen Weg, den wir beide nicht sehen. Und das Ich glaube, ich beschreibe so ein bisschen das, was Teamwork macht. Also wenn du im besten Falle Teamwork machst, dann hast du doch den Blick auf die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten. Und das gehört natürlich ein bisschen zu meiner Meinung nach zu modernen Führung dazu, gemeinsam den bestmöglichen Weg herauszufinden, um dein Unternehmen voranzubringen. Also das finde ich, die Mitarbeitenden dazu zu befähigen, sich daran zu beteiligen und mitzuwirken, das fände ich ein gutes Bild.
Das finde ich auch ein gutes Bild, aber wenn ich in meinem Bild jetzt bleibe, dann würde ich dir in meinem Bild gesprochen jetzt sagen, als derjenige, der auf dem Baum sitzt, rede ich nicht mit dem, der im Dschungel den Dschungel weghackt über die Richtung des Weges, weil der sieht ihn ja nicht. Verstehst du, was ich meine?
Also, ich weiß, was du meinst, ja.
Also das ist natürlich immer auch so eine Sache. Und ich glaube, wenn man auch mal im Bild bleibt und das wieder aufs Fahrradgeschäft macht, wenn ich immer wieder runtersteige und mit im Dschungel rum, mit der Machete mit rumhacke, dann verliere ich natürlich auch die Richtung. Also kann ja gar nicht. Ich glaube, das ist auch die harte Realität, dass Führungsarbeit auch Arbeit ist. Die muss auch gemacht werden und irgendjemand muss sie machen. Ich muss sie ja gar nicht zwangsläufig selber machen, ich kann sie auch abgeben, aber irgendjemand muss das ja machen. Wenn ich meine, dass ich mit der Machete einfach weil ich der Stärkste bin, da unten am besten aufgehoben bin, dann muss ich ja jemand anders auf die Palme schicken.
Thorsten, jetzt hast du so ein schönes Bild entworfen mit Menschen, die auf der Palme sitzen, unten mit der Machete hacken und so weiter. Und ich finde, wir sollten jetzt mal die Expertin fragen, die Leute, die oben auf der Palme sitzen, schult und fortbildet und weiterbildet. Ja, zu Gast bei uns Susanne. Hallo Susanne. Du bist ja als Expertin zum Thema Mitarbeiterführung. Warum bist du denn die richtige Gesprächspartnerin für uns?
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich beschäftige mich mit meinen Kollegen zusammen sehr viel mit dem Thema Mitarbeiterführung. Das heißt, wir gucken drauf, wie kann das gut funktionieren, sowohl für die Führungskraft als auch für die Mitarbeitende. Das machen wir jetzt bei Alea, so heißt die Firma, seit 1996, bringen also ziemlich viel Erfahrung in dem Bereich mit.
Sehr schön. Und dann kannst du uns ja bestimmt auch gleich helfen, nämlich bei der Definition von Führung. Was ist denn Führung überhaupt und was bedeutet das?
Ja, Führung ist im Gegensatz zu Management, dass ich Menschen führe. Das heißt, das eine, was Führungskräfte tun, ist ja das Operative. Das würde ich darunter nicht bezeichnen, sondern für mich ist Führung das, wie kriege ich die Menschen mit ins Boot, wie kriege ich es hin, dass alle arbeitsfähig sind, sich so weit wohlfühlen, dass sie arbeiten können, wir an einem Ziel arbeiten. All diese Geschichten gehören für mich zur Führung.
Und wenn du jetzt so Unternehmen betrachtest, die ihr ja mit Sicherheit auch schon vielfältig beraten habt, glaubst du, dass ein Unternehmen auch ohne Führung funktioniert?
Spannende Frage. Gerade in Bezug auf Agilität, Holokratie und so weiter gibt es diese Theorien ja. Aber ich glaube, es funktioniert nicht. Ich glaube, es braucht immer eine Art von Führung. Und wenn es eben keine Führungskraft gibt, dann gibt es eine Person, die qua Rolle diese Aufgaben übernimmt. Was dann heißt, sie wird trotzdem ausgeführt, die Führung nur nicht in der Hierarchie.
Also da möchte ich mal einhaken. Ich glaube, da muss ich dir zustimmen, weil das kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Es kann nie ohne Führung gehen, so wie es nie ohne Kommunikation gehen kann. Also nicht kommunizieren, naja, wir kennen das alle, gibt's nicht, geht nicht. Und ich glaube, nicht führen geht genauso wenig. Also ich mach mal ein konkretes Beispiel und frage dich dazu, Susanne, ob ich das Beispiel richtig mache. Wenn ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und damit ein Beispiel abgebe, wie man zur Arbeit zu fahren hat, zu unserem Laden. Ist das schon Führung?
Führung ist es noch nicht, aber Vorbild. Und das ist wiederum ein Teil von Führung. Aber zur Führung gehört dann doch noch einiges mehr.
Sowieso klar, ja.
Jetzt habe ich ja gelernt, dass eine Führungskraft nicht Vorbild sein muss. Dass das jetzt nicht zwingend ist. Also das war ein Ergebnis meines Führungsseminars, ist immerhin jetzt auch schon 12, 14 Jahre her, vielleicht hat sich in der Zwischenzeit alles komplett geändert, aber also da wird gesagt, bitte nicht verwechseln zwischen Führungsaufgaben und Vorbildfunktionen. Also das nicht verwechseln, sondern das ist ein Unterschied. Also man muss nicht das perfekte Vorbild sein, um führen zu können. Vielleicht so.
Die Eurobike in Frankfurt wird auch dieses Jahr wieder zum globalen Treffpunkt der Fahrrad- und Eco-Mobility-Branche. An den Business Days vom 3. bis 5. Juli erwarten sich unter anderem speziell für den Fachhandel gestaltete Konferenzen, Rundgänge und Networking-Events. Sei dabei und sichere dir jetzt dein Ticket unter eurobike.com/tickets.
Ja, also erstmal habe ich gerade gedacht, spannender Ansatz, kann ich gar nicht nachvollziehen, aber doch in Stücken schon, auf jeden Fall. Ich muss es nicht alles können. Also es gibt ja viele Führungskräfte, die fachlich gar nicht so gut sind wie ihre Mitarbeitenden. Das heißt, an der Stelle muss ich es natürlich nicht sein, aber ich muss es in manchen Bereichen aus meiner Sicht schon sein, und zwar gerade was diese ganzen weichen Bereiche angeht. Also wenn ich sehr schlecht kommuniziere und sehr schlecht in Beziehungen treten kann mit Mitarbeitenden, dann ist das schon, das wirkt sich aus. Also dann machen das die Mitarbeitenden auch nicht.
Und wie löst man das dann, wenn man das nicht kann? Ich meine, es gibt ja Menschen, die sind UnternehmerInnen und können das aber nicht gut. Hat man dann, initialisiert man dann eine andere Führungskraft?
Da gibt es unterschiedliche Arten, wie man das lösen kann. Das eine wäre, man kann vieles auch sich aneignen. Also da gibt es schon Trainings oder auch Selbstreflexionsphasen, wo man sagen kann, okay, ich schaffe aber das Mindestmaß daran und ich habe vielleicht ganz andere Fähigkeiten, die das auch wieder ausgleichen. Und die Alternative wäre, man macht eher so eine Doppelbesetzung. Der eine kümmert sich um die rein fachlichen, unternehmerischen Dinge. Und der andere eben um die Mitarbeitenden. Das ist ja durchaus eine legitime Art und Weise.
Okay, jetzt gibt es bei uns in der Branche, vielleicht im VSF im Spezifischen, aber bei uns in der Branche ja ganz oft auch die Interpretation, ich möchte eigentlich gar keine Führungspersönlichkeit sein. Ich möchte eigentlich gar nicht führen. Meine Mitarbeitenden sollten doch eine intrinsische Motivation haben und das will ich gerne verstärken, aber alles andere sollen sie doch selber hinkriegen.
Das funktioniert mit manchen Menschen bestimmt, aber das funktioniert nicht mit allen Menschen. Und da ist die Frage, was ist eine Führungskraft? Also du hast gerade den Begriff Führungspersönlichkeit genommen, den finde ich ziemlich gut, weil eine Führungspersönlichkeit stellt sich ja nicht vorne hin und sagt, alle mir nach, sondern Teil dieser Führungspersönlichkeit könnte es auch sein, ich lerne mal die Punkte kennen, wie lassen sich meine Mitarbeitenden denn, wie lässt sich deren intrinsische Motivation denn noch ein bisschen anregen, welche Aufgaben gebe ich denn wem, dann funktioniert das am Ende ganz gut, dass ich gar nicht so viel vorgeben muss. Und ich glaube, viele Führungskräfte in so kleinen Konstellationen, wie sie bei euch, glaube ich, oft sind, machen das auch schon einfach aus Gewohnheit oder weil es funktioniert, ohne dass sie sich darüber bewusst sind, dass sie eigentlich führen oder eine Führungspersönlichkeit sind.
Aber sie, also würdest du trotzdem sagen, sie müssen es trainieren? Muss man sowas lernen, üben, trainieren?
Es gibt manche Menschen, die das nicht müssen, aber für einen Großteil ist es hilfreich, das zumindest mal sich bewusst zu machen und zu gucken, wo mache ich es denn, wo mache ich es denn nicht? Und das dann zu trainieren.
Jetzt hast du gerade angesprochen, bei uns Fahrradgeschäften, die ja vielleicht auch ein bisschen kleiner sind, wenn wir so Mannschaftsgrößen haben, 3-4 Leute, da siehst du schon jemanden auch, der die Führung übernimmt. Also ob er das bewusst macht oder nicht, lassen wir mal noch dahingestellt. Wie viele Leute kann ich denn führen?
Ich würde sagen, es hört bei sowas wie 10 bis 12 Leuten auf. Ab da habe ich nicht mehr die Chance, ernsthaft auf Unterschiedlichkeiten einzugehen, auf die einzelnen Individuen. Es gibt auch Führungsspannen von 20, 30 Leuten bei manchen Unternehmen, in denen wir arbeiten. Aber die managen nur noch, die koordinieren, die verteilen Aufgaben. Da kann man dann nicht mehr wirklich von der Führung sprechen, die ich jetzt meine.
Okay, also jetzt mein Betrieb ist größer, ich habe 30 Leute, dann kann ich gar nicht die Führung übernehmen?
Ja, dann würde ich sagen, braucht es vielleicht noch eine Zwischenebene. Also du bist derjenige, der die Gesamtführung hat, aber für die einzelnen Einteilungen, vielleicht hast du ja auch dann Verwaltung und Lager oder Werkstatt, weiß ich jetzt leider nicht so genau, dass es da noch jemanden gibt, der da dir Arbeit abnimmt und der die einzelnen Mitarbeitenden nochmal mehr im Blick hat.
Okay, also du hältst an dieser Zahl dann 10 bis 12 oder so irgendwo, also müssen wir ja nicht festlegen, aber du hast ja so eine Größenordnung angegeben, da hältst du fest und dann muss es quasi Zwischenebenen geben. Das finde ich deswegen interessant, weil ganz oft ja in den letzten Jahren die Geschäfte doch deutlich gewachsen sind Und da ist immer die Frage, gibt es wirklich überall eine Zwischenebene, gibt es eine Führungsebene, die eingezogen ist oder nicht? Das wäre dann jetzt eine Aufgabe von der Führungsperson, oder?
Ja, genau. Das wäre dann eine Struktur, die entwickelt werden muss und dann geguckt, wer könnte das denn machen? Wer kann das gut oder wen will ich dahin entwickeln? Und das heißt ja nicht, dass diese Person dann Vollzeit, sagen wir mal, zweite Führungsebene ist, sondern die hat nur noch eine zusätzliche Aufgabe, weil es wird nicht Vollzeit sein bei 30 Leuten, beziehungsweise 15, die sie dann führt. Das ist dann nur ein Anteil ihrer Aufgaben, sich auch um die Mitarbeitenden zu kümmern.
Ich meine jetzt, ich würde gerne noch mal eine konkrete andere Frage stellen, die aber ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Wir haben ja immer wieder, machen wir jedes Jahr, machen wir unsere Grundlagenschulung Werkstatt. Und dann schulen wir in der Regel erstmal die WerkstattleiterInnen und dann die Mitarbeitenden so in der Reihenfolge. Und es gibt viele WerkstattleiterInnen, die sagen irgendwie so, okay, ich war bei eurer Grundlagenschulung, ich habe euer System verstanden, ich weiß, dass ihr da Prozesse einführen wollt, das ist mir jetzt alles logisch und nachvollziehbar, aber ich habe das Problem, wenn ich damit jetzt nach Hause komme, da gehen meine Mitarbeitenden nicht mit. Die spielen da nicht mit. Was empfiehlst du denn dann diesem Werkstattleiter?
Ja, da kommen wir wieder zu der Kommunikation. Wenn der Werkstattleiter zurückkommt und sagt, ich habe jetzt was ganz Neues, Tolles gelernt, ihr müsst alles umwerfen, es wird sich für euch ändern und zwar so und so und so, dann ist die Akzeptanz nicht so groß, sondern eigentlich eher ihnen die Vorteile davon aufzeigen beziehungsweise auch viel nachfragen. Also nicht den Mitarbeitenden erklären, wie es jetzt geht, sondern auch nochmal von denen hören, was sind ihre Bedürfnisse und wie können die beiden Dinge zusammengebracht werden. Und wenn sie nicht zusammengebracht werden, dann vielleicht nochmal den großen Mehrwert, also den längerfristigen Mehrwert versuchen darzustellen, den diese Änderung bringt. Also warum soll ich mich als Mitarbeitender denn jetzt darauf einlassen? Eine Veränderung ist am Anfang immer doof, hat erstmal eine Verschlechterung, warum soll ich das tun? Wenn ich die Frage beantwortet habe, dann gehe ich da vielleicht mit.
Ich will bei dem konkreten Beispiel mal einwerfen, weil ich glaube, da haben wir genau so ein praktisches Bild, was wir vielleicht auch direkt aufmachen können. Uwe sagte ja, wir machen die Werkstattleiter und Leiterinnen, die bilden wir in der Regel zuerst aus. Und wenn die nach Hause kommen, es gibt ja ganz viele Änderungen. Das betrifft den Arbeitsplatz der Mechaniker, das betrifft die Nachhaltigkeit. Und es betrifft zum Beispiel auch die Reparaturannahme, die in der Regel von den Werkstattleiter oder Leiterinnen gemacht wird. Und jetzt sehe ich natürlich ein großes Problem, wenn der Werkstattleiter, der jetzt den Kurs gemacht hat, die Reparaturannahme macht, die auch nicht so macht, wie er das da gelernt hat, aber von seinen Mitarbeitenden erwartet, dass die das andere umsetzen. Dann haben wir genau das, was, wo ich sage, da musst du schon Vorbild sein. Du musst schon als Vorbildfunktion das alles umsetzen und das zur Gewohnheit werden lassen, dann ist die Chance zumindest größer, dass die anderen mitziehen. Das ist doch eine Art von Führungsaufgabe und Rolle, oder?
Ja, also gerade das Vorbild einerseits, um die Prozesse auch zu leben, die neuen, aber auch Vorbild in Bezug auf, für mich ist es auch eine Veränderung, mir fällt es auch manchmal schwer, aber ich mach's und dann könnt ihr es vielleicht auch ganz gut machen.
Susanna, jetzt aber nochmal Butter bei die Fische, weil das ist ja hier ein Podcast, wo viele Unternehmer, Unternehmerinnen zuhören und die wollen irgendwie nach dem Podcast direkt loslaufen und ein Führungstool in die Hand kriegen. Jetzt hol mal das richtige Werkzeug raus, das jemand sofort nachher umsetzen kann. Hast du was?
Wenn ich das hätte, dann wären wir reich und berühmt. Also ich habe eins, das lässt sich aber, er hat viel mit Übung zu tun, nämlich das, was das Wichtigste ist bei der Führung aus meiner Sicht beziehungsweise aus der Sicht auch meiner Kollegen ist Kommunikation und in Kontakt bleiben. Und dazu noch die Ergänzung, mich selbst als Führungskraft zu reflektieren. Also ich muss mir mal überlegen, wie möchte ich denn sein? Passt das? Kriege ich das hin? Wo muss ich mich noch entwickeln? Und das am besten angeleitet, weil das alleine ist ziemlich schwierig. Das ist jetzt leider nicht so direkt umsetzbar. Aber was natürlich machbar ist, sind Mitarbeitendengespräche. Die kann ich entweder relativ formal machen, dass ich sage, einmal im Jahr treffen wir uns für eine Stunde mit jedem Mitarbeiter. Oder aber ich versuche es vielleicht, so stelle ich mir das in den kleineren Konstellationen vor, ich versuche das auch regelmäßig, aber gar nicht so offiziell zu tun. Da geht es darum, mitzukriegen, was beschäftigt den Mitarbeiter, wo sind die Sorgen, wie kann ich ihn motivieren, auch mal Informationen weitergeben, was ist mein Plan. Das heißt, die Mitarbeitenden mitnehmen in dem ganzen Prozess.
Jetzt sagst du gerade Mitarbeitendengespräche einmal pro Jahr. Wir haben das ja auch und wir machen das nach mit einem bestimmten Fragebogen. Habt ihr auch sowas? Habt ihr so Fragebögen, die, wenn man jetzt erstmal nicht frei daran gehen möchte oder das in der Zwischenzeit in dem Unternehmen selbst entwickelt hat, habt ihr so einen Mitarbeitenden-Fragebogen, wo der sagt, irgendwie so damit praktisch das Gespräch führen, macht schon mal Sinn?
Wir haben jetzt für uns intern einen, der wäre aber nicht übertragbar auf das Fahrradgeschäft. Und ansonsten haben wir keinen standardisierten, weil das ja bei unseren Kunden quasi immer sehr abhängig ist von Führungsspanne, von Branche, von Unternehmenswerten. Aber die lassen sich, also es lässt sich relativ schnell einer entwickeln. Da geht es ja jetzt nicht drum, die eine richtige Frage zu stellen.
Ich habe es auch anders verstanden tatsächlich, Susanne. Also korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe. Aber als du angefangen hast, das dort zu erzählen, war, glaube ich, gar nicht, also ich habe es nicht so verstanden, dass die Frage wichtig ist, sondern ich habe verstanden, dass das Zuhören wichtig ist. Und das ist natürlich hier im VSF sowieso leicht, weil alle super Verkäufer sind und alle sowieso schon super zuhören können. Dann brauchen sie das nur noch auf ihre Mitarbeitenden zu übertragen. Also eigentlich eine ganz, ganz, ganz einfache Aufgabe für uns alle.
Entschuldigung, ich muss kurz lachen, weil in der Regel sind die, die in ihrem Job ganz viel zuhören müssen, dann an der zweiten Ebene, die nicht gut zuhören können, weil die haben nämlich das Pulver schon verballert. Das ist passiert. Das passiert leider oft.
Naja, und es ist auch ein anderes Zuhören nochmal, weil als Verkäufer habe ich natürlich auch meine Antennen aufgespannt nach ganz bestimmten Themen oder habe eine Idee von Antworten auf die Bedürfnisse der Kunden. Aber als Führungskraft muss ich eher auf einer ganz zwischenmenschlichen Ebene hören. Und das ist auch eine Übungssache und nicht unbedingt das, was ein guter Verkäufer immer direkt kann, glaube ich.
Gut, da wir ja immer beim Konkreten sind, vielleicht meine Zwischenfrage. Wir machen im Unternehmen seit 2 Jahren, mache ich das mit meinem Kollegen, dass wir uns coachen lassen. Und gerade, und zwar erstmal vorrangig zu Führungsfragen. Also das heißt alles Personalführung, Mitarbeitendenführung. Da lassen wir uns coachen von einer Kollegin von dir. Und da würdest du sagen, ab einer bestimmten Betriebsgröße würdest du das jedem empfehlen, das zu tun, wenn man nicht irgendwie wirklich sagt, ich bin jetzt mit meiner Art zu führen total glücklich und zufrieden, das klappt in meinem Team perfekt, dann braucht man es vielleicht nicht, aber ansonsten so ein Coaching zu machen und sich begleiten zu lassen?
Ich würde das grundsätzlich jedem empfehlen, mal zu tun. Manchmal, also es muss nicht immer über so eine lange Zeit sein, weil manche Fragen von einem Coaching sind dann irgendwann auch mal geklärt und dann muss ich es erstmal in der Praxis quasi wieder erproben. Ich würde aber jeder Führungskraft auf jeden Fall empfehlen, sich immer mal wieder die Zeit zu nehmen, sich selbst zu reflektieren, ob in einem Coaching oder in einem Kreis aus Führungskräften, in einer Art Supervision, kollegialen Beratung, wie auch immer man das nennen möchte, um mal die Themen auch besprechen zu können, die ich als Führungskraft eben mit keinem besprechen kann, weil ich ja alleine bin in dem Unternehmen.
Susanne, das hört sich super interessant an und ich will auch daran arbeiten, aber wie mache ich das denn? Also was für Möglichkeiten habe ich? Kann ich dich buchen oder wie geht's los? Also wie kann sowas funktionieren?
Da grätsche ich rein. Da mache ich die Blutgrätsche, wie man im Fußball sagt. Wir haben vor mit dem VSF und Alea, wir haben uns nämlich erst vor kurzem richtig entdeckt, obwohl wir in den Büros genau gegenüber sind, schon einfach auf der anderen Straßenseite und haben uns in einem Treffen der mittelständischen Wirtschaft getroffen und sind jetzt vor kurzem zusammengekommen und wollen Seminare, Fortbildungen, Workshops zusammen entwickeln, die sich alle um das Thema Personal, Personalentwicklung, ja, Mitarbeiterführung und sowas drehen.
Ja, das ist ja super. Dann weiß ich ja, beim VSF bin ich wieder richtig, ne?
Und natürlich bei Susanne und Alea. Na, das ist doch, ich würde sagen, über den Kellerrand hinaus gucken, das ist doch irgendwie die Wortschöpfung des Tages, oder Thorsten, was meinst du?
Naja, so als Kellerkind, was soll man sonst machen?
Genau, bist du im Keller aufgezogen worden?
Tatsächlich nein.
Sehr gut, freut mich für dich. Aber was nimmst du denn mit aus dem Gespräch? Was war denn für dich irgendwie die Essenz?
Oh, ganz viel. Also das ist natürlich total spannend und das ist, glaube ich, genau das, was eins der Führungsskills ist, sich ständig weiterzuentwickeln, sich selbst zu reflektieren und das eben auch mit anderen Leuten zu machen, die im Thema stecken. Also da war ja gerade, Susanne hat ja gerade davon geredet, mit anderen Unternehmern, das ist für mich so die typische Erfa-Arbeit. Da passiert das manchmal, aber eben auch genau mit solchen Leuten, die das professionell machen. Und das finde ich total spannend und da habe ich total Bock drauf.
Jetzt kenne ich ja Alea schon ein bisschen länger. Die kommen ja eigentlich aus der Jugend- und Sozialarbeit. Und deswegen fand ich ja für mich diese eindeutige Positionierung, Führung braucht es und muss auch gelernt und geübt sein. Das fand ich eher überraschend. Man hätte ja sagen können, dass sie einen sehr, sehr sozialen Ansatz hat. Und genau diese Hemmnisse, die wir bei unseren HändlerInnen ja auch wahrnehmen, irgendwie braucht es Führung wirklich in der Form, wie wir das denken, dass sie sich da deutlich dafür ausgesprochen hat, also sehr eindeutig war.
Also für mich war es noch deutlicher sogar, als nur dafür auszusprechen, sondern es geht nicht ohne. Es kann gar nicht ohne gehen, aber es das nicht gibt. Und das muss mal jeder sich deutlich machen. Und dann ist es eben die Frage, lasse ich das so rumeiern oder nehme ich das auch mal in die Hand und steuere das? Wenn es das sowieso gibt, dann kann ich das auch dann auch richtig machen.
Also dann können wir doch festhalten für uns, wir sind überzeugt davon, dass es da einen Schulungsbedarf gibt, weil wir sehen ja die Situation bei den HändlerInnen und dass diesen Schulungsbedarf, da werden wir Tools anbieten oder Workshops anbieten, die helfen sollen, genau das zu lernen.
Ja, also das zum einen, dafür sind wir ja dann auch VSF und sagen, wir müssen alles tun, um Fachhändlerinnen und Fachhändler zu unterstützen. Deswegen ist das total wichtig. Und auf der anderen Seite, ich kann sofort heute loslegen und mir Gedanken machen, Selbstreflexion machen, über den Tellerrand hinausschauen. Und dann habe ich ja schon wieder eine ganze Menge getan. Also ich kann in dieser Minute, wenn der Podcast vorbei ist, starten quasi.
Sehr gut.
Ein Punkt beim Thema Führung finde ich ja auch, ist das Thema Kultur. Und für die Kultur ist jemand zuständig, der eben die Führung übernimmt und eine gewisse Kultur in so ein Unternehmen reinbringt. Und wenn eine Kultur da ist, also die Kultur eingeführt ist, dann geht ja vieles auch von ganz alleine.
Ja, das sehe ich genauso. Ich hatte also vielleicht von der anderen Seite aus gedacht, ich hatte in meinem Unternehmen immer das Bedürfnis, dass wir als Team zusammenarbeiten und dass es relativ harmonisch ist. Und dieses Harmoniebedürfnis, dafür muss ich natürlich als Führungskraft auch sorgen. Das muss auch funktionieren, dass alle ihren Platz finden, zufrieden sind. Aus heutiger Sicht ist das ein bisschen für mich umfangreicher geworden. Ich gucke praktisch bei allen Mitarbeitenden in unserem Unternehmen, was sind die Stärken und wie können wir diese Stärken gut einsetzen, so dass alle Seiten zufrieden sind und nicht an den Schwächen rumarbeiten und rumkritisieren, sondern tatsächlich die Stärken nutzen und ausbauen. Und okay, das ist ein bisschen das unser Ziel.
Ja, habe ich verstanden. Wir waren jetzt vorhin in meinem Bild nochmal im Dschungel. Und wie kriegen wir das jetzt eigentlich mal auf ein Fahrradgeschäft übersetzt? Also jetzt sind ja hier keine Dschungelkämpfer, sondern alles nur Menschen aus der Fahrradbranche. Können wir das nochmal irgendwie ein bisschen konkreter machen, Uwe?
Ich könnte das, gucken, ob das Bild passt. Ich weiß zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die wollen ungern im Kundenkontakt. Die fühlen sich wohler, wenn sie in Ruhe arbeiten können, wenn sie praktisch eine Aufgabe bekommen und die in Ruhe abarbeiten können. Wenn du jetzt einen Werkstattmitarbeiter hast oder eine Mitarbeiterin hast, die das gerne möchte und die nicht gerne in Kundenkontakt will, dann ist das nicht die richtige Person für die Annahme. Das kann sich natürlich ändern und genau das gehört auch zur Führungsarbeit dazu, herauszufinden, ob sich das ändert. Also wir haben eine Mitarbeiterin, die grundsätzlich nicht an großen Veranstaltungen teilnehmen möchte, die nicht möchte, mit vielen, vielen Menschen gleichzeitig in Kontakt zu sein. Das stresst sie und das versuchen wir dann, wir versuchen sie rauszuhalten. Aber in der Zwischenzeit gibt es auch so eine Tendenz, sich so ein bisschen zu öffnen und sie ist so langsam ein bisschen neugierig, möchte auch ein bisschen reingucken, schnuppern. Dann hat sich offensichtlich bei ihr was geändert und da muss ich hinhören können.
Und das Hinhören und das zu erkennen und die Mitarbeiterin weiterzuentwickeln. Das ist Führungsarbeit und das ist Arbeit, die auch getan werden muss und irgendjemand muss sie tun. Wir brauchen nicht so tun, als wenn Führung keine Arbeit wäre und keine Ressourcen bindet. Ich glaube, das ist nochmal ein springender Punkt. Wir müssen das als richtige Arbeit anerkennen, die wichtig ist, um das Unternehmen voranzutreiben. Deswegen bedarf es dafür auch Zeit und Arbeitseinsatz.
Ja, ich gibt ein ganz tolles Beispiel. Wir haben als VSF früher mal vor 5, 6 Jahren Führungsseminare mit Elmar Singh gemacht. Der war früher als Unternehmensberater im VSF sehr aktiv und sehr geschätzt. Und so ein Führungsseminar haben wir hier in Marburg auch mal durchgeführt mit Fahrradhändlerinnen und weil ein befreundetes Unternehmen hier aus dem Carsharing Interesse dran hatte, sind auch die beiden Geschäftsführer mit in diesen Workshop reingegangen. Und der eine Geschäftsführer ist reingekommen und hatte eigentlich das Bedürfnis, durch das Führungsseminar zu lernen, wie er sich weniger um Führung kümmern muss. Und dann sind ihm die Augen geöffnet worden, dass Führung einfach bedeutet, dass er mehr Zeit, als er bisher einkalkuliert hat, dafür aufwenden muss. Also ist völlig klar gewesen, Führung zu lernen heißt nicht Zeit zu sparen, sondern zu lernen, wie man es richtig macht. Und Führung kostet Zeit.
Pack das mal in dein Topcase.
Jetzt hatten wir so ein schönes Interview mit Susanne und haben hilfreiche Tipps und haben das Thema auch gut besprochen. Jetzt hast du aber noch mal was rausgesucht, nämlich die 10 Tipps der Unternehmensführung oder der Mitarbeiterführung, ja?
Die 10 Merkmale der Führung, ja. Also die 10 Merkmale der Führung, wo man sich selber sehr, sehr genau überprüfen oder sehr, sehr gut überprüfen kann, sehr genau selbst reflektieren kann. Mache ich das? Kenne ich das? Bin ich das? Kann ich das machen? Und das sind 10 Punkte, an denen man relativ schnell abarbeiten kann, wie viel und wie gut man Führung schon macht.
Hast du ein paar Beispiele dafür? Vielleicht 2, 3?
Ja, ja, klar. Also wir hatten das schon mal heute. Ne? Das lasse ich dann mal wieder weg. Integrität zum Beispiel. Also kann ich mal überprüfen. Also wie integer bin ich denn? Und wie wichtig ist das für die Führung? Oder ich habe den anderen Punkt, authentisch sein. Also das ist halt eine total wichtige Sache. Und so gibt es 10 Punkte, an denen man schon mal festmachen kann, wie gut man in der Führung ist oder wie wichtig man die Führung nimmt.
Und was machen wir jetzt damit?
Das habt ihr im Topcase zum Download als PDF. Dann, wer das haben möchte, braucht sich einfach nur an uns wenden und dann kriegt ihr diese PDF zum Downloaden. Und an der könnt ihr sehr gut eine Selbstreflexion machen und an der PDF euch abarbeiten.
Das ist der heiße Scheiß.
Uwe, eins der ältesten Produkte im Fahrradbereich von Audley, Backroller Plus oder Backroller, ne? Kennst du auch, oder?
Ja, also ich würde sagen, als VSF-Laden ist man damit geradezu groß geworden. Man hat das irgendwie mit dem Babybrei, hat man in Backroller-Taschen zugeführt bekommen.
Und die Außentasche?
Ja, die gab's damals nicht.
Ja, die gibt's jetzt aber neu.
Echt?
Ja, also die neue Tasche Backroller Plus, das ist ja nur noch der alte Name. Die Tasche ist ja wirklich komplett anders, finde ich. Also sie hat jetzt die 20 Liter Volumen, die sind gleich geblieben, aber man hat noch eine Außentasche mit 3 Liter Volumen.
Also mir hilft das ja immer. Ich finde ja so ein großer Sack, wo alles reingestopft wird, ist mir ja immer zu wenig Ordnung. Ich bin ja so ein ordnungsliebender Mensch. Also so eine Außentasche würde mir helfen.
Du hast ja sogar die Cubes drin, ne? Die passen auch hier in diese Tasche rein.
Genau, ich habe die Cubes drin und das war ja schon mal eine Empfehlung von uns. Also von daher, das kann ich nur gut finden.
Und auch was anders ist, ich kenne die Backroller Plus nur als Doppeltasche, also immer 2 Stück. Und diese neue ist dann Einzeltasche, 110 Euro.
Und gibt es die in verschiedenen Farben? Da könntest du auf einer Seite sogar eine andere Farbe machen als auf der anderen.
Du kannst sogar Steuerbord und Backbord machen, weil es die in Grün und Rot gibt. Aber du kannst sie auch in Schwarz und Blau dran machen.
Wenn man das so möchte. Aber dann das Gute wäre dann auch, dass man könnte es nicht mehr verwechseln. Weil ich finde ja immer gut, wenn man genau weiß, welche Tasche auf der einen und welche auf die andere Seite kommt.
Wo deine stinkigen Socken drin sind. Genau. Wo deine frische Wäsche drin ist. Ja, das ist natürlich auch gut, wenn man da 2 verschiedene Farben hat. Da hast du recht, ja. Aber die Idee hatte ich noch nicht. Also, aber sehr gut. Also einzeln zu kaufen, 3 Liter mehr Volumen und der Tragegurt ist auch komplett neu, so dass es viel bequemer als Umhängetasche zu tragen ist. Aber einen kleinen Fun-Fact habe ich noch für dich. Wenn du dir die Tasche neu kaufst, dann brauchst du nur 80,11 Kilometer Fahrrad statt Autofahren, dann hast du den CO2-Abdruck dieser Tasche schon wieder kompensiert.
Wie machen die das? Wie funktioniert das?
Die rechnen den CO2-Fußabdruck dieser Tasche aus mit 7,61 Kilo. Und wenn du statt Auto Fahrrad fährst, brauchst du nur etwas über 80 Kilometer, dann hast du die Tasche schon wieder im Sack.
Haben wir doch am 2 Tagen, oder?
Locker.
Immer vorwärts. Das erwartet dich beim nächsten Mal.
Thorsten, jetzt hatten wir so eine spannende Sendung über Mitarbeiterführung. Und was machen wir jetzt das nächste Mal?
Ja, aufgeben, übergeben, abgeben.
Aufgeben? Das darf nicht Inhalt sein. Aufgeben tun wir nicht.
Dann sag doch mal, was war es noch genau?
Nachfolge.
Nachfolge, das ist doch so ähnlich.
Nachfolge. Was muss man bei der Nachfolge alles beachten und sowas? Das machen
super
wir.
Super spannendes Thema, finde ich. Also,
finde ich auch.
Freue ich mich sehr drauf.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.